Heute möchte ich zu meinem dritten Exkurs über die verschiedenen Gaben kommen, die aufgehört haben. Wir haben uns schon zweimal damit beschäftigt. Ich möchte eine ganz kurze Zusammenfassung weitergeben. Und zwar der Anlass war, dass es im Petrusbrief, wo wir uns gerade befinden, eben um die Gaben ging. Und was die Gaben, die Geistesgaben angeht, gibt es einfach ein großes Wirrwarr, muss man sagen, in der heutigen Zeit. Manche sagen, die Gabe gibt es noch, manche sagen, die gibt es nicht mehr. Manche sagen, Propheten gibt es noch, andere sagen, Propheten gibt es nicht mehr. Und damit haben wir uns schon beschäftigt mit Propheten und Aposteln. Ich fasse es ganz kurz zusammen. Als erstes hatten wir die Apostel betrachtet und haben gesehen, dass die Apostel eine ganz bestimmte Aufgabe hatten im ersten Jahrhundert. Es gab unterschiedliche Apostel, es gab die Zwölf, es gab Paulus den Heidenapostel, es gab noch Apostel im weiteren Sinne. Was wichtig war, was Paulus ganz stark betont, dass sein Aposteldienst begleitet war von besonderen Zeichen und auch der Dienst der anderen Apostel. Also es gab besondere Zeichen, die diese Apostel auszeichneten. Und es konnte nicht einfach jemand auftreten und sagen, ich bin ein Apostel. Ja, das war nicht möglich. Die gab es aber. Die gab es auch schon im ersten Jahrhundert. Die kamen und sagten, ich bin ein Apostel. Die wurden aber zum Beispiel von den Ephesern entlarvt. Im Sendschreiben an die Gemeinde zu Ephesus wird betont, dass sie diese erkannt haben und als Lügner erkannt haben und entlarvt haben und sie nicht geduldet haben. Und so sollte der Umgang sein mit den falschen Aposteln. Wir dürfen sie nicht dulden. Ihren Anspruch müssen wir zurückweisen. Die Apostel hatten, wie wir gesehen haben, eine grundlegende Aufgabe. Sie sollten nämlich die Grundlage für die Gemeinde legen. Auf dem Hauptgrund natürlich Christus ist die Gemeinde aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Und diese Grundlage wird nicht immer wieder erneuert, sondern die wurde ein für alle Mal gelegt, eben im ersten Jahrhundert. Und heute haben wir Zugriff auf diese Grundlage durch das Wort Gottes, durch die Bibel. Das ist das, was die Apostel und Propheten geoffenbart haben, was ihnen geoffenbart worden ist, nämlich das Wort. Und deswegen ist unsere Grundlage das Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes unsere Grundlage ist, dann sind wir aufgebaut auf dieser Grundlage der Apostel und Propheten. Das wird uns in Epheser 2, Vers 20 gesagt. Das ist auch das, was die Reformatoren wiederentdeckt haben. Die katholische Kirche hat ja behauptet, es gibt weiterhin die Möglichkeit, dass es neue Erkenntnisse gibt, neue Offenbarungen, dass es neue Dogmen gibt, die hinzugefügt werden zur Schrift, die gleichwertig sind mit der Schrift. Und Martin Luther hat dann eben entdeckt, es ist die Bibel allein die Grundlage für das Glaubensleben. Und deswegen hat er gesagt, zurück zur Schrift. Und das ist das Grundprinzip oder eines der Grundprinzipien der Reformation ist sola scriptura. Die Bibel allein, die Schrift allein. Und wir sollen zurück zu dieser Schrift. Das war die Botschaft der Reformatoren. Die Reformatoren, die waren konfrontiert mit falschen Propheten, die gesagt haben, wir haben neue Offenbarungen bekommen durch den Geist. Und auch dem ist Luther entgegengetreten. Also es ist nicht so, dass er mit solchen Menschen nicht konfrontiert war. Er war mit ihnen konfrontiert, ist ihnen entgegengetreten. Und einmal ist ihm ja selbst Jesus Christus erschienen, jedenfalls ein Geist, der sich so ausgab als Jesus Christus. Und Luther ist ihm entgegengetreten und hat gesagt, er kennt keinen anderen Jesus Christus als derjenige, der im Wort Gottes geoffenbart worden ist. Das war schon eindrücklich, dass er das so klar erkannt hat und wirklich auch gesagt hat, es ist die Bibel allein. Gott spricht eben nicht in der heutigen Zeit durch Visionen, durch Propheten, durch Apostel, sondern sein Wort ist die Grundlage für alles. Ich hatte auch betont, wenn es heute noch Propheten gäbe und seit der Zeit des ersten Jahrhunderts, seit dem Abschluss des Kanons, wenn es heute noch Propheten gäbe, müssten wir Konzilien haben, die Jahr für Jahr weltweit alle Prophetien einsammeln und die dann veröffentlichen und sagen, in Afrika gab es einen Propheten, den haben wir geprüft, der hat das und das vorausgesagt Es gab einen in Deutschland, es gab auch einen in Amerika. Und das sammelt man zusammen und dann gibt es praktisch jedes Jahr ein Update für die Bibel. Man könnte sagen, natürlich nicht gleichwertig wie die Bibel, sondern etwas untergeordnet, aber anhand der Schrift geprüft. Und dann bräuchten wir praktisch wirklich so etwas wie eine katholische Kirche, eine hierarchische Kirchenstruktur, die dann zuständig ist, weltweit alle Propheten zu prüfen. Und das ist nicht das biblische Bild der Gemeinde, sondern die Gemeinde ist örtlich unabhängig. Es gibt dort Älteste, Diakone oder sollte es geben und eben nicht eine weltweite Hierarchie, wo es ein zentrales Konzil immer wieder gibt, das die Prophetien sammelt. Dieses Prinzip, dass manche sagen, es könnte noch Prophetien geben in der heutigen Zeit, hatte ich auch gesagt, das heißt dann Prima Scriptura, also nicht Sola Scriptura, sondern Prima Scriptura, dass man sagt, die Bibel ist zwar die Grundlage, aber es gibt zusätzlich noch Offenbarungen. Die Bibel ist wichtiger als diese Offenbarung, deswegen prima, also die Bibel wird bevorzugt, aber diese Offenbarungen stehen auch noch im Raum. Man bewegt sich also nicht mehr auf dem Prinzip Sola Scriptura. Man kann dann auch nicht sagen, wenn man sagt, es gibt heute noch Propheten, kann man nicht sagen, ich bewege mich auf der Grundlage der Reformation. Man hat sich eigentlich entfernt von der Grundlage der Reformation und damit auch von der Bibel selbst. Und tatsächlich ist es so, dass es Pfingstler und Charismatiker gibt, die wirklich sagen, die Reformation war für die Katz. Das war nicht von Gott, das gibt es. Warum? Martin Luther hat nicht in Zungen geredet, die anderen Reformatoren auch nicht. Sie hatten keine Visionen und so weiter und so fort. Ja. Die hatten die Geistestaufe nicht. Also war die ganze Reformation kein Werk von Gott. Also manche gehen dann wirklich so weit, weil ihnen klar ist, dass sie sich mit ihrer Lehre, dass es weiterhin Propheten und auch Apostel gibt, dass sie sich eben nicht auf der Linie der Reformatoren befinden. Viele wissen das natürlich nicht. Die sagen, Reformation, alles schön und gut. Die waren halt noch nicht so weit. Und heute haben wir den Reichtum und die Fülle der Geistesgaben wiederentdeckt. Tatsächlich ist es aber so, es gab immer wieder im Rahmen der Kirchengeschichte komische Gestalten, die herkamen und sagen, ich hatte eine Prophetie. Und die seltsame Auswüchse dann auch oft annahmen. Ja, es gab das auch in den ersten Jahrhunderten nach Christus, da gab es dann die Behauptung von einem, der eben auch als Prophet auftrat, der hat irgendwann gesagt, ich bin die Inkarnation des Heiligen Geistes. Das sind so Beispiele. Wir sehen aber kirchengeschichtlich, dass dort, wo wirklich Gemeinde war, dass dort diese Gaben eben nicht vorhanden waren. Ja, es gibt geschichtliche Überlieferungen, dass nach dem ersten Jahrhundert eben diese Gaben wirklich aufgehört haben. Und eben man sich auf das Wort besinnt hat und gewusst hat, das Wort, das ist der Maßstab. Und bis zum 20. Jahrhundert gab es Zungenrede, Prophetien und solche Dinge nur in höchst zweifelhaften Kreisen, in Kreisen, die nicht die gesunde Lehre hatten. Und im 20. Jahrhundert kam dann massiv eben, anfangend in Azusa Street in Amerika, wo die Pfingstbewegung entstanden ist, kamen dann massiv wieder diese Gaben auf. Man hat ja darum gebetet, dass Gott ein neues Pfingsten schenkt. Und mit viel Chaos und Durcheinander gab es dann Erweckungen, in Anführungsstrichen, wo man jetzt behauptet hat, jetzt haben wir die Fülle des Heiligen Geistes wieder. Und viele gingen dann so weit, nur wir sind die wahren Gläubigen. Ja, diejenigen, die praktisch das nicht haben, diese Gaben nicht haben, sind gar nicht wirklich gläubig. Man hat es also in der Anfangszeit sehr oft als Erkennungszeichen eines wahren Gläubigen gesehen, nämlich, dass man die Gabe der Zungenrede hat. Genau damit haben wir uns auch letztes Mal beschäftigt. Und ich möchte da nochmal drauf eingehen, auf die Zungenrede, weil es ist wirklich so, die Zungenrede ist für viele ein innerer Antrieb. Für viele Pfingster und Charismatiker, sie ziehen sich in ihr Kämmerlein zurück, reden in Zungen, singen in Zungen und sagen, das ist ein innerer Angriff, ein Antrieb, eine innere Kraft, die sie dadurch haben und bekommen. Und das ist auch eine Gabe, die von vielen als sehr wichtig betrachtet wird und die sie auch gerne anderen weitergeben möchten. Wir hatten gesehen, es gab einen ganz besonderen Zweck damals im ersten Jahrhundert für die Sprachenrede und ich nenne jetzt den biblischen Begriff Sprachenrede und das war ein Gerichtszeichen, eine Ankündigung des Gerichtes über Israel Nämlich so lesen wir in 1. Korinther 14, 21 bis 22. Und dieses Gericht hat sich erfüllt, als nämlich Jerusalem zerstört wurde. Und somit hatte dieses Zeichen praktisch den Zweck erfüllt. Und es war eben nicht eine Gabe, mit der die Heiden evangelisiert werden sollten. Es ist ganz klar eine Zeichengabe gewesen und nicht eine Missionsgabe. Wir sehen das am Beispiel von Petrus selbst, der, als nämlich gerade diese Gabe ganz neu da war, er stellt sich hin und verkündigt das Evangelium auf Griechisch, nicht in den Sprachen derjenigen, die da versammelt waren aus verschiedenen Ländern, sondern auf Griechisch. Also wir sehen, die Apostel selbst sind nicht hingegangen, haben gesagt, so, wir treffen uns jetzt separat, ja, bitte, die ihr von weit her aus Spanien gekommen seid, ihr kommt hierher, hier ist einer, der kann jetzt Spanisch sprechen durch die Sprachenrede. So war es eben nicht, sondern Petrus hat es allen verkündigt und es wurden 3000 gläubig in der normalen, geläufigen Sprache der damaligen Zeit, was nämlich Griechisch war. Auch wieder kirchengeschichtlich ist es so, dass die Missionare, die sehr viele Menschen erreicht haben, und es gibt ja ein paar Beispiele wie Hudson Taylor, William Carey und andere, die haben die Sprachen mühevoll gelernt und haben dann in der Sprache der Menschen, zu denen sie das Evangelium gebracht haben, ihnen das Evangelium verkündigt. Auch heute, wenn wir New Tribes Mission anschauen, New Tribes Mission lehnt das auch ab, die Sprachenrede, weil sie ganz klar erkannt haben aus der Bibel, dass es nicht für die heutige Zeit ist, es ist auch keine Missionsgabe. Und deswegen haben sie ihr Programm, dass sie hingehen zu einem Stamm, 7 Jahre lang lernen sie mit diesem Stamm die Sprache des Stammes und dann verkündigen sie ihnen chronologisch das Wort Gottes bis hin zum Evangelium. Und das ist eine sehr gesegnete Arbeit unter diesen Stämmen. Ein Punkt, den ich letztes Mal noch nicht erwähnt hatte, manche sagen, ja, das stimmt alles, es ist keine Evangelisationsgabe, aber es ist eine persönliche Gebetssprache, in der ich ganz persönlich zu Gott spreche und nur Gott versteht es. Diese Aussage widerspricht 1. Korinther 12, Vers 7, wo grundsätzlich uns gesagt wird, wozu die Gaben gegeben worden sind. Nämlich zum allgemeinen Nutzen, zum Dienst am Leib Christi. Das ist die Grundlage der Geistesgaben. Die Geistesgaben sind dazu da, um einander gegenseitig zu dienen. Ein Glied unterstützt das andere. Und ins Kämmerchen zu gehen und da 2 Stunden in Zungen zu reden, das ist eben nicht ein Dienst am anderen. Man könnte sagen, ja gut, ich habe in einer fremden Sprache die ganze Zeit für meine Geschwister gebetet. Ja, aber woher willst du wissen, ob du für deine Geschwister gebetet hast, könnte man dann erwidern, denn man versteht es ja nicht. Also es ist keine persönliche Gebetssprache, deswegen sagt auch Paulus in 1. Korinther 14, wer in einer Sprache redet, bete, dass er es auch auslege. Das heißt, es sollte nicht eine leere Sache sein, sondern sie sollte ausgelegt werden und dann war sie wieder ein Nutzen für die anderen, wenn sie nämlich übersetzt wurde. Ich komme jetzt noch zurück hier auf die Geschichte. Ich hatte erwähnt, Azusa Street, dort haben sich Gläubige versammelt. Es sei mal offen, ob sie Namensgläubige waren oder wirklich Gläubige. Sie haben sich versammelt und haben um ein zweites Pfingsten gebetet. Und haben gebetet, auch konkret, dass sie diese Gabe bekommen, die Gabe der Zungenrede. Und dass es dann wirklich passiert. Sie haben praktisch etwas bekommen, ja, auch Prophetie und andere Dinge. Und wir wissen auch geschichtlich, und das sagen nicht nur diejenigen, die praktisch dem kritisch gegenüberstehen, wir wissen geschichtlich, es war, wie ich gesagt habe, ein Chaos. Es gab mehrmals Situationen, wo die Polizei sogar eingreifen musste, nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland, wo diese Welle dann sozusagen nach Deutschland übergeschwappt ist. Auch da musste die Polizei eingreifen, weil so laut gebellt wurde, geschrien wurde, wie auch immer, dass es irgendwann so ein Anstoß war für die Nachbarn, dass dann die Polizei die Versammlung einfach beendet hat. Es kam ja dann auch in Deutschland zu der Berliner Erklärung. Es haben verschiedene Gläubige, die am Anfang dem gegenüber offen gegenüberstanden, sich das angeschaut haben, haben auch die Auswüchse gesehen, haben sich das angeschaut und haben gesehen, also hier kann nicht der Geist Gottes am Wirken sein, bei diesen Auswüchsen, bei diesen Phänomenen. Und so haben mehrere Gläubige sich zusammengetan und haben die Berliner Erklärung verfasst, wo sie ganz klar gesagt haben, diese Bewegung ist nicht von Gott, diese Bewegung ist von unten. Dafür wird Deutschland noch heute von vielen Charismatikern verurteilt, dass sie diese Erklärung verfasst haben. Aber in Deutschland hat es die positive Wirkung gehabt, dass die Pfingstbewegung sich nicht mehr so rasant verbreiten konnte wie in anderen Ländern. Geschichtlich möchte ich auch noch auf einen anderen Punkt eingehen. Und zwar, es gibt ja verschiedene Wellen sozusagen dieses falschen Geistes. Die kamen, die erste war Pfingstbewegung, dann gab es die charismatische Bewegung, die sich in dem Sinne unterschieden hat, dass während die Pfingstbewegung in eigenen Gemeinden geblieben ist, oft, nicht nur, aber sie haben oft dann Pfingstgemeinden gegründet, wenn es in ihren Augen eine Erweckung gab, ist die charismatische Bewegung in andere Gemeinden und Kirchen rein. Das war das Ziel der charismatischen Bewegung, war wirklich zu unterwandern und Gemeinden, die bisher ablehnend sind gegenüber diesen Gaben, dafür offen zu machen und sozusagen dann charismatisch zu machen. Und das hat auch nicht Halt gemacht vor der katholischen Kirche. Es gibt ja die katholisch-charismatische Erneuerung. Und wenn wir das geschichtlich betrachten, gibt es auch etwas sehr Interessantes. Und zwar in den 70er Jahren war das, da gab es in verschiedenen katholischen Kreisen den Wunsch, geistlicher zu sein, den Wunsch, mehr mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Und da haben sich tatsächlich die katholischen Kreise getroffen, haben dafür gebetet und es tat sich aber irgendwie nichts. Und dann haben sie gehört, da gibt es ja im gleichen Ort, das war in Kanada, da gibt es eine Pfingstgemeinde, da können wir doch mal einen Prediger kommen lassen. Da waren die natürlich auch bereit, sind da hingekommen, haben Hände aufgelegt, haben für die gebetet, dass sie auch den Heiligen Geist oder diese Taufe mit dem Heiligen Geist empfangen. Und irgendwann geschah es, die Katholiken empfingen eben auch die Gabe der Zungenrede. Da waren natürlich die Pfingstler auch sehr begeistert, als sie das sahen, dass es diese Auswirkung da ist, dass jetzt auch die Katholiken in Zungen reden. Und sie waren da überzeugt, dass es vom Heiligen Geist, also haben sie zu den Katholiken gesagt, jetzt da ihr die Zungenrede empfangen habt, da ihr den Heiligen Geist jetzt habt, jetzt müsst ihr aus der katholischen Kirche raus. Sie waren überzeugt, sie haben den Heiligen Geist, der leitet in alle Wahrheit, also müssten sie auch erkennen, dass die katholische Kirche eben nicht die biblische Gemeinde ist. Die Antwort war nein. Ja, seitdem wir das haben, hat sich unsere Marienanbetung intensiviert. Die Anbetung der Hostie ist jetzt viel tiefer und geistlicher geworden. Das hat viele positive Auswirkungen auf uns gehabt, in dem Sinne, dass wir jetzt erst recht die Hierarchie der katholischen Kirche aufrecht erhalten. Es gab auch ein Beispiel, wo auch wieder in Zungen geredet wurde, mehrere haben geredet und dann war da ein Pater dabei und der konnte Griechisch und der hört auf einmal, versteht, was der neben ihm sagt und er fragt ihn, wo hast du denn Griechisch gelernt? Und dann sagt er, ich kann kein Griechisch. Und dann hat er gesagt, ja, du hast gerade das Ave Maria auf Griechisch angefangen. Und dann war er natürlich sehr erfreut, weil das war ja, hat ja genau gepasst. Und wir sehen hier, dieser Geist, der hier hingebracht wurde zur katholischen Kirche, der war sehr anpassungsfähig. Ja, der intensivierte praktisch den Katholizismus und die katholische Erfahrung. Und diese Pfingstprediger, die da involviert waren, die das gemacht haben, also die Hände aufgelegt hatten, die waren dann auf einmal sehr stutzig und haben sich gefragt, also wie kann das sein, wenn der Heilige Geist auch in alle Wahrheit leitet? Und so viel wussten sie eben schon, dass die katholische Kirche einfach in vielen Dingen nicht dem biblischen Maßstab entspricht. Und dann haben sie das analysiert. Und es gab verschiedene Möglichkeiten, das einzuordnen. Und eine Möglichkeit war, es könnte ja sein, dass wir zu engstirnig sind, dass der Heilige Geist da genauso am Wirken ist in der katholischen Kirche und man praktisch einfach diese dogmatischen Differenzen beiseite schieben muss. Aber so viel Bibelkenntnis hatten sie, dass sie wussten, das passt einfach nicht. das kann nicht sein. Sie haben noch ein paar andere Schlussfolgerungen, Möglichkeiten in Betracht gezogen, aber sind letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass der Geist, den die Katholiken empfangen haben, ein dämonischer Geist ist. Das war ihre Schlussfolgerung. Und sie haben sich dann auch praktisch von dieser katholisch-charismatischen Erneuerung distanziert. Aber sie sind nicht auf die Idee gekommen, dass der Geist, den sie selbst haben, der bei ihnen das Zungenreden bewirkt, ein dämonischer Geist sein könnte. Also sie müssten ja soweit eigentlich auch zu diesem Schluss gekommen sein, dass das, was jetzt hier abgeht, einfach nicht zusammenpasst. Das kann ja nur die Schlussfolgerung sein, sie haben hier zwei Hände aufgelegt und dann hat sich in dem Moment ein ganz anderer Geist, der mit ihnen gar nichts zu tun hat, eingeschlichen und ihnen diese Gabe gegeben. Zudem gibt es natürlich viele Beispiele, wo dann jemand das verstanden hat, was der andere gesagt hat in Zungen, wo es nicht das Ave Maria war, sondern wo wirklich Gott verflucht wurde und der Widersacher angebetet wurde. Diese Beispiele gibt es auch. Man kann natürlich nicht jedem glauben, es kann sein, es gibt irgendwelche Dinge, die verbreitet wurden, die nicht stimmt, aber es gibt einige von wirklich Geschwistern, die glaubwürdig sind, die so etwas berichtet haben. Und somit muss man sich fragen, wenn man wirklich diese Gabe der Zungenrede hat, wo kommt es her? Wenn diese Gabe aufgehört hat, dann kann sie schon mal nicht von Gott kommen. Es gibt aber trotzdem noch zwei Möglichkeiten. Es gibt die eine Möglichkeit, dass es rein psychisch ist. Und so hört sich das oft an. Die Zungenrede, wenn sie jemand nicht bekommt, dann wird ihm gesagt, sag doch mal ein paar Silben nach. Und aus diesen Silben besteht dann das ganze Gebet sozusagen. Ja, es sind zwei, drei Silben, die immer wiederholt werden, wie bei heidnischen Religionen, kann man sagen. Und das ist dann die Zungenrede. Und da kann man dann davon ausgehen, dass es einfach etwas Selbstgemachtes, Selbstgestricktes. Und hier ist weder der Geist Gottes noch ein böser Geist am Wirken. Hier macht er einfach so etwas wie eine Übung, ja, eine Zungenübung. Das gibt es. Natürlich die Beispiele, wo wirklich eine Sprache involviert ist, die man nicht versteht und vielleicht jemand das aufgenommen hat, dann das analysiert oder analysieren lässt und etwas dabei rauskommt, da ist natürlich ein Geist am Wirken und es ist jetzt völlig egal, ob Gott gelobt wird oder verflucht wird. Warum ist das egal? Weil der Engel des Lichts ist ja auch am Wirken. Für die Katholiken war das Ave Maria super. Ja, das war eine Bestätigung für sie, dass das jetzt von Gott ist. Für einen Charismatiker, der jetzt nicht in der katholisch-charismatischen Bewegung drin ist, der wird sich überzeugen lassen, wenn er hört, wie sein Nachbar auf Spanisch oder wie auch immer Gott lobt, dann ist er überzeugt. Das ist Erfahrungstheologie und der Widersacher kann genauso Gott loben. Ja, wir erinnern, es gibt biblische Beispiele, zum Beispiel die Magd mit dem Wahrsagegeist, die sagt, diese sind Apostel oder Diener des höchsten Gottes und viele andere Beispiele. Also man muss sich diese Frage dann wirklich stellen. Und ich hatte ja das schon erwähnt mit der Engelsprache, das passt überhaupt nicht, zwei oder drei Silben dann den Engeln zuzuschreiben und damit zu sagen, die Engel haben so eine primitive Sprache, primitiver als jede Sprache, die es hier unter Menschen gibt. Das ist also ein kurzer geschichtlicher Ausblick, wo wir einfach sehen, wenn man die Geschichte betrachtet, muss man eigentlich schon draufkommen, dass das, was so im 20. Jahrhundert passiert ist und bis heute auch andauert, dass das einfach sich nicht messen lässt an der Schrift, es entspricht nicht dem biblischen Maßstab. Ich möchte auf einen weiteren Punkt eingehen, und zwar die Gaben der Heilung und Wundertaten. Diese werden ja in 1. Korinther 12, 28 erwähnt, auch als Gaben am Leib. Ich hatte vorher und letztes Mal auch schon erwähnt, dass diese Gaben eine besondere Bestätigung auch für den Aposteldienst waren und deswegen aufgehört haben. Und hier muss man jetzt mit der Aussage vorsichtig sein, denn man darf eine Heilung, die auch heute geschehen kann, darf man nicht gleichsetzen mit der Gabe der Heilung. Wir sehen nämlich, dass in Verbindung mit den Aposteln sehr viele Heilungen und sehr viele Wunder geschahen in der Anfangszeit, während dass bei jemand, der nicht ein Apostel ist, eher etwas Außergewöhnliches ist, aber geschehen kann. Es kann sein, jemand betet für einen anderen, dass er geheilt wird und Gott erhört das Gebet. Damit hat Gott das Gebet erhört, das heißt aber noch nicht, dass derjenige, der gebetet hat, dass er die Gabe der Heilung hat. Das muss man ganz klar unterscheiden. Und diese Gabe der Heilungen und der Wundertaten war eben etwas speziell, was mit den Aposteln in Verbindung steht. Und dazu möchte ich eine Bibelstelle aufschlagen, Hebräer. Hebräer 2. Da geht es, wenn wir Vers 3 betrachten, ich lese Vers 3 erstmal vor. Wie wollen wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung missachten? Diese wurde ja zuerst durch den Herrn verkündigt und ist uns dann von denen, die ihn gehört haben, bestätigt worden. Wobei Gott sein Zeugnis dazu gab, mit Zeichen und Wundern und mancherlei Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Hier sehen wir etwas ganz Besonderes, was oft, wenn man so schnell drüber liest, übersehen wird. Es steht in Vergangenheit. Es heißt hier, wobei Gott sein Zeugnis dazu gab. Das heißt, Gott hat die Botschaft der Apostel auf besondere Art und Weise bestätigt, nämlich durch Zeichen, Wunder und Kraftwirkungen und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Es war hier auch souverän, es war von Gott gewirkt. Es war nicht so, dass Paulus gesagt hat, den Herrn gebeten hat, er möchte jetzt die Gabe der Heilung haben, sondern Gott hat es getan. Die Apostel haben natürlich in der Anfangszeit durchaus gebetet, dass diese Zeichen geschehen, weil sie wussten, es ist noch diese Zeit, wo Gott die Botschaft bestätigt, die Botschaft des Evangeliums, welches eine neue Botschaft in dieser Zeit war. Als der Hebräerbrief geschrieben wurde, das war eben schon später, steht er schon in Vergangenheit. Wir sehen dieses Zeugnis, das Gott gegeben hat, das gibt er nicht durchgehend, sondern gab es in der Anfangszeit, als die Gemeinde entstanden sind, dann als die verschiedenen Missionsreisen stattfanden, hat Gott das eben bestätigt. Es gehört also der Vergangenheit an. Und dass es in Verbindung mit den Apostel steht, sehen wir zum Beispiel auch in Apostelgeschichte 9, Vers 36. Das schlagen wir kurz auf. Da heißt es, in Joppe war eine Jüngerin namens Tabitha, was übersetzt Gazelle heißt. Diese war reich an guten Werken und Wohltätigkeit, die sie übte. Also da war eben diese Tabitha und dort gab es Gläubige. Und jetzt wird uns hier berichtet, wie diese Tabitha stirbt. Jetzt war es nicht so, dass irgendjemand von den Gläubigen, die sowieso da waren, jetzt hingingen und Gott baten, dass sie auferweckt würde und sie dann wieder zum Leben kam, sondern es kam erst mal Petrus. Petrus kam dahin und er betet dann für sie. Er betet zu Gott und Gott erhört sein Gebet und Tabitha wird auferweckt. Hier sehen wir so ein Beispiel, wo eben nicht jeder einzelne Gläubige imstande war, dieses Wunder zu tun, sondern erst musste Petrus kommen und die anderen, die waren schon traurig, die haben getrauert, die haben gar nicht mehr damit gerechnet, dass sie auferweckt wird. Und nun kam Petrus und es geschieht dieses Wunder. Und so sehen wir, dass diese speziellen Wunder, die wie Auferstehungen und andere Dinge in Verbindung stehen mit dem Dienst der Apostel. Und sogar bei den Aposteln war es so, dass sie nicht immer heilen konnten, beziehungsweise, dass auch dort offensichtlich diese Gabe irgendwann nachgelassen hat. Wir lesen nämlich im 2. Timotheus, Kapitel 4, Vers 12, und wir wissen, dass es schon ein relativ später Zeitpunkt des Dienstes von Paulus, als dieser Brief geschrieben wurde. Dort berichtet uns Paulus, dass er Trophimus, der krank war, der todkrank war, dass er ihn krank zurückließ. Also hier sehen wir, Paulus gebrauchte nicht seine Gabe der Heilung und heilte den Trophimus, sondern er blieb zurück und später erbarmte sich Gott über ihn und machte ihn wieder gesund. Ein Charismatiker würde vielleicht sagen, also der Trophimus, der hatte einen Mangel an Glauben und Paulus vielleicht auch, weil eben diese Heilung nicht geschehen ist. Aber die Bibel sagt uns hier etwas anderes. Die Bibel sagt uns, dass Gott tatsächlich Krankheit auch gebraucht. Er gebraucht Krankheit, zum Beispiel bei Paulus, um ihn zu demütigen. Er gebraucht Krankheit, damit wir lernen, mehr auf Gott zu vertrauen. Dazu gebraucht er auch Nöte und andere Dinge. Und wenn Gott eine Krankheit in unser Leben schickt, dann ist es eben in der heutigen Zeit in der Regel nicht dazu, dass Gott ein Wunder tut und auf wundersame Weise die Krankheit heilt, sondern dass wir lernen, in der Krankheit zu vertrauen, in der Krankheit das von Gott anzunehmen und in der Krankheit verändert zu werden. Dieses Zeichenhafte, dass es so viele Heilungen und Dinge gab, das war etwas, was wirklich Teil der Anfangszeit der Gemeinde war. Ich hatte aber erwähnt, Gott kann auch heute heilen. Und das lesen wir zum Beispiel, ein richtig biblisches Beispiel, biblische Vorgehensweise in Jakobus 5. Das schauen wir uns kurz an, aber ich denke, die Stelle sollte allen bekannt sein. Ab Vers 13 oder ab Vers 14, Jakobus 5, ab Vers 14. Ist jemand von euch krank? Er soll die Ältesten der Gemeinde zu sich rufen lassen und sie sollen für ihn beten und ihn dabei mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, so wird ihm vergeben werden. Also hier sehen wir biblische Vorgehensweise. Ist jemand krank? So rufe er die Ältesten zu sich. Hier steht nicht, ist jemand krank, so gehe er zum Heiler oder zu einer Heilversammlung, wo ein vollmächtiger Heiler kommt, sondern ist jemand krank, so rufe er die Ältesten seiner Gemeinde zu sich. Nicht von irgendeiner Gemeinde, von seiner Gemeinde. Und sie werden für ihn beten und Gott wird ihn retten. Und hier ist es wichtig, von der Bedeutung her kann dieses Retten auch eine Art Aufrichten und Hindurchtragen bedeuten. Dieses Retten muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass er von dieser physischen Krankheit geheilt wird, sondern es kann einfach in Verbindung stehen, was ja auch da steht, dass er aufgerichtet wird und in dem Sinne Rettung erfährt. Denn es kann sein, der Kranke befindet sich innerlich in großer Not und hat dieses Gebet der Ältesten dringend nötig. Und so sollen die Ältesten kommen, diese Ölsalbung auch vornehmen, so wie es hier steht, und dann für den Kranken beten. Das ist die biblische Vorgehensweise und da gibt es viele Zeugnisse von Geschwistern, die berichten, dass sie da schon erlebt haben, wie jemand wirklich auch gesund geworden ist. Also das kann auch heute geschehen und das sollen wir Gott auch zutrauen. Aber wir sehen, dass es hier nicht um Spektakel geht. Das geschieht vielleicht im kleinen, ruhigen Kämmerlein, ja, wo nicht so viel Aufsehen da ist, eine riesen Heilveranstaltung, wo dann gesagt wird, jetzt sind 5 aus dem Rollstuhl aufgestanden und so weiter, sondern das ist im kleinen Rahmen, wo man kein großes Aufsehen drum macht. Natürlich bezeugt derjenige das dann den Menschen, die er kennt, dass Gott diese Gnade geschenkt hat. Aber wir sehen, es unterscheidet sich wesentlich von der Art und Weise, wie in charismatischen und pfingstlerischen Kreisen heute behauptet wird, dass hier Heilungen geschehen. Dazu kommt noch, in der Endzeit ist eine Zunahme von falschen Wundern zu erwarten. Nicht von den wahren Wundern, sondern von den falschen Wundern. Der Jesus selbst hat davor gewarnt. In Markus 13, 22 sehen wir Beispiele davon. Und wir sehen auch im 2. Thessalonicher 2, Vers 9, dass hier gewarnt wird vor dem Antichristen. Und der Antichrist, wenn er kommt, er wird nicht einfach kommen und anfangen zu verführen, sondern der Geist des Antichristen, der ist jetzt schon am Wirken, und er bereitet das Kommen des Antichristen vor. Und das wird durch viele falsche Wunder und Zeichen geschehen. Somit haben wir in der Endzeit nicht eine Zunahme, ein neues Pfingsten sozusagen zu erwarten, eine Zunahme von wahren Wundern, sondern eine Zunahme von falschen Wundern, eine Zunahme von falschen Aposteln und falschen Propheten. Das ist das, was uns die Schrift sagt. Und diese Behauptung, wir haben jetzt ein zweites Pfingsten die passt auch von dieser heilsgeschichtlichen Sicht, passt die einfach nicht zur Bibel. Eine Stelle möchte ich abschließend noch lesen, die Jesus selbst gesagt hat, wo er gewarnt hat, nämlich in Matthäus Kapitel 7 ab Vers 21. Da heißt es: Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele an jenem Tag werden zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Also hier kommen, werden welche vor Jesus treten und werden ihm sagen, wir haben doch das getan, geweissagt, Dämonen ausgetrieben, Wundertaten getan. Das sind genau die Dinge, die in diesen Kreisen sehr hoch gehalten werden. Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und wer gehört zu ihm? Derjenige, der seinen Willen tut, den Willen des Vaters. Der Wille des Vaters ist geoffenbart im Wort Gottes. Das heißt, wessen Leben in Übereinstimmung mit dem Wort ist, in aller Schwachheit natürlich, muss dazu gesagt werden, der wird in das Reich der Himmel eingehen. Somit ist ein Kennzeichen von einem wahren Gläubigen, dass er sein Leben mehr und mehr nach dem Wort ausrichtet und nicht etwa sagt, ich habe die Erfahrung gehabt, ich habe halt die Vision gehabt, ich habe halt diese Gabe, also muss sie ja echt sein, sondern auch bereit ist, das, was er hat, zu prüfen anhand dem Wort. Und wenn es nicht mit dem Wort übereinstimmt, dann muss er auch sich davon distanzieren, darüber Buße tun, den Herrn um Vergebung bitten und wirklich anfangen, nach dem Wort zu leben. Wir sehen hier auch, dass diejenigen, die hier sagen, Herr, Herr, sie vertrauen auf diese Dinge. Sie sagen nicht, Herr, ich habe doch auf dein Erlösungswerk vertraut. Ich habe doch vertraut, dass du für mich gestorben bist und bezahlt hast. Sondern sie sagen, ich habe doch das und das und das getan. Diese Wunderdinge habe ich doch getan. Warum darf ich jetzt nicht ins Reich Gottes? Sie vertrauen also letztendlich auf Werke. Und das ist das, was dort auch oft der Fall ist. Jemand fragt sich nicht, ob er das Evangelium wirklich richtig verstanden hat, sondern er sagt sich, ich habe ja die Gabe des Zungenredens und ich habe ja schon verschiedene Prophetien weitergegeben. Das ist ja ein Beweis dafür, dass ich echt bin, dass ich gläubig bin und darauf verlasse ich mich. Man verlässt sich also auf diese Erfahrung, auf diese spektakulären Dinge. Ich habe ja einen Dämonen ausgetrieben, der war auch wirklich weg dann, also hat Gott mich ja gebraucht, also bin ich wirklich echt. Und Jesus sagt nicht, na gut, ihr lagt ein bisschen falsch, ja. Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Und natürlich muss man vorsichtig sein, man kann nicht sagen, jeder, der irgendwo in einer Pfingstgemeinde ist, ist nicht wiedergeboren. Aber was wir sagen können, desto extremer solch ein Kreis ist, desto extremere Dinge dort passieren und desto weiter auch die Lehre von der Schrift entfernt ist, desto weniger Gläubige wird es da geben. Das müssen wir einfach von der Schrift so sehen, weil sonst müssen wir uns fragen, auf wen passt dann die Beschreibung von denen. Ich denke, ein wahrer Gläubiger kann sich durchaus in solch eine Gemeinde verirren. Und wenn die Gemeinde gemäßigt ist, kann es durchaus sein, er bleibt auch da jahrelang drin, weil er es eben nicht durchschaut. Wenn eine Gemeinde sehr extrem ist, wird ein wahrer Gläubiger das schneller erkennen, dass es nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt. Und deswegen sind sogar die gemäßigten Gemeinden für wahre Gläubige eigentlich gefährlicher, weil schwieriger zu durchschauen, als die Gemeinden, die so extrem ist, wo die mit Menschen auf den Rücken fallen, auf den Hinterkopf fallen, vielleicht verletzt werden dabei und so. Ein wahrer Gläubiger erkennt das viel schneller, dass das nicht vom Heiligen Geist sein kann, als wenn man in einer Gemeinde ist, wo alles geordnet zugeht, aber man weiß, im Kämmerlein, da reden die meisten in Zungen und vielleicht wird man auch privat mal drauf angesprochen, aber es wird nicht so propagiert von der Kanzel her. Hier ist es viel schwieriger zu erkennen, dass was schiefläuft, dass hier ein falscher Geist am Wirken ist, als dort, wo dieses offensichtliche Chaos ist. Insgesamt muss man sagen, diese Entwicklung ist eine Vorbereitung auf das Kommen des Antichristen. Und der Antichrist wird natürlich noch ein obendrauf setzen mit falschen Zeichen und Wundern. Der wird so viele falsche Zeichen und Wunder tun und die werden geschehen, dass die ganze Welt hier auf ihn hereinfällt. Ja, das ist natürlich noch eine Steigerung, aber für einen Gläubigen ist es natürlich wichtig, wenn er diese Dinge erkannt hat, dass er sich da distanziert, dass er natürlich nicht jeden Kontakt in jedem Zusammenhang meidet, denn es muss ja auch das geschehen, dass man nämlich in Liebe dem anderen das weitergibt, das sagt, ihn warnt und ihn auffordert zu prüfen. Das ist durchaus auch eine biblische Aufforderung, die wir hier haben. Aber man kann nicht einfach so tun, als wäre gar nichts und geistlich Gemeinschaft haben, gemeinsam Gott anbeten und so weiter. Weil dann kann es sein, dass man zusammen mit jemand, der gar nicht Gott anbetet, sondern den Widersacher, gemeinsam Gemeinschaft hat. Und dann hat Licht Gemeinschaft mit der Finsternis. Und das sollen wir eben nicht tun. Ich weiß, dass es schwierig ist in der heutigen Zeit. Das Thema ist auch sicher kein angenehmes Thema, ja, auch darüber zu predigen. Es ist nicht so, dass mir das Spaß macht, darüber zu predigen. Aber ich sehe einfach die Notwendigkeit, weil diese Unterwanderung einfach da ist. Und das Ziel wirklich ist, dass eine Gemeinde nach der anderen charismatisch wird. Oder wir haben ja inzwischen eine neue Welle, die auch am Wirken ist, die noch in etwas eine andere Richtung geht, wo diese Gaben gar nicht mehr so wichtig sind, aber man vom Wort weggeht. Auch das ist eine Unterwanderung mit Willow Creek und anderen Dingen, die wir heute haben. Aber insgesamt, aus persönlicher Erfahrung kann ich auch sagen, dass hier eine große Gefahr dahinter steckt und deswegen muss einfach immer mal wieder diese Warnung ausgesprochen werden. Ich möchte zum Schluss einfach noch auf die wirklichen Gaben, die bis heute wirksam sind, nämlich die Gaben im Bereich des Dienstes, hinweisen und auch da euch alle aufzufordern, im Anbetracht dieser Entwicklung, der wir sind, nicht zu verzagen, sondern umso mehr in der Liebe des Herrn zu wachsen, den Herrn zu lieben und einander zu dienen mit diesen Gaben, die Gott uns ja wirklich gegeben hat und da uns verändern zu lassen in sein Bild. Denn ein Punkt, der natürlich wichtig ist im Sendschreiben in der Gemeinde an Ephesus, die Epheser hatten die falschen Apostel erkannt und haben sie nicht erduldet, dafür werden sie gelobt, aber auf der anderen Seite haben sie die erste Liebe verlassen. Und das kann tatsächlich sein, wenn wir viel konfrontiert sind mit solchen Verführern, dann kann das mutlos machen. Und es kann tatsächlich durch diese Mutlosigkeit als Folge haben, dass wir die erste Liebe verlassen. Und ich meine, diese Ermahnung, verlasst die erste Liebe nicht, die gilt allen, die gilt grundsätzlich allen, aber ganz speziell im Anblick der Endzeit, in der wir uns einfach befinden, das müssen wir einfach sehen, wird die Konfrontation mit dieser Verführung zunehmen. Das müssen wir einfach betrachten und es kann dadurch auch sein, dass unsere Mutlosigkeit zunimmt und das sollte eben nicht der Fall sein, sondern wir sollen uns auf die Schrift verlassen in der heutigen Zeit, wie das früher auch geschehen ist, und im Rahmen der Schrift einfach dem Herrn dienen und in der Liebe zueinander wachsen, einander annehmen, wie Gott uns angenommen hat in Christus und mit eben den Gaben, die wir wirklich haben, einander dienen und uns wirklich für den anderen einsetzen und für den anderen da sein und da auch bereit sein, Opfer in Kauf zu nehmen, denn der Herr Jesus hat sich für uns geopfert und er ist das Vorbild, sein Werk am Kreuz ist das Vorbild, das er uns überlassen hat. Und dieses Werk, das zählt auf Zeit und Ewigkeit. Da können wir in alle Ewigkeit dankbar sein und auf dieser Grundlage einander dienen.